Herzlich willkommen zum Podcast Fehler 1. Ich bin Eckart Jan und freue mich, dass Sie auch bei der 20. Folge, der letzten Folge dieser Staffel, wieder zuhören. Es geht um alltägliche Fehler, warum wir immer wieder Fehler machen und welche kleinen Auslöser manchmal katastrophale Auswirkungen haben können. In dieser Folge geht es um einen scheinbar harmlosen Fehler, der 7 Jahre später zu einem der tragischsten und tödlichsten Flugzeugkatastrophen in der Geschichte der zivilen Luftfahrt führte. Heute geht es um den Unfall des Fluges 123 von Japan Airlines im Jahr 1985. Am 12. August 1985 sollte die Boeing 747 der Japan Airlines von Tokio nach Osaka fliegen. Der Start verlief normal, als es plötzlich in einer Flughöhe von 24.000 Fuß einen lauten Knall gab. Druckverlust. Zusätzlich fielen sämtliche Hydrauliksysteme aus. Das Flugzeug war nicht mehr steuerbar. Die Piloten versuchten verzweifelt, das Flugzeug unter anderem über die Schubhebel der 4 Triebwerke zu kontrollieren. Mal sank es auf 6.600 Fuß, um dann plötzlich wieder auf über 13.000 Fuß zu steigen. Währenddessen rollte das Flugzeug immer wieder heftig von links nach rechts und wieder zurück. Es spielten sich dramatische Szenen im Flugzeug und im Cockpit ab. Die Crew versuchte, das Flugzeug zum nächstgelegenen Flughafen zu steuern, doch vergebens. 32 Minuten kämpften die Piloten, bevor das Flugzeug etwa 100 Kilometer nordwestlich von Tokio im Gebirge abstürzte. Von sämtlichen Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord überlebten nur 4 Personen schwer verletzt. 520 Menschen kamen ums Leben. Es war die schlimmste Flugzeugkatastrophe in Japan und einer der tragischsten Unfälle in der Luftfahrt. Der Unfall der Japan Airlines 123 wird nur noch überschattet von dem Zusammenstoß zweier Jumbos auf Teneriffa, den Sie in Folge 3 gehört haben. Doch was war passiert? Was hatte zu dieser schrecklichen Katastrophe geführt? Schauen wir uns wieder gemeinsam die Fehlerkette an. Japan Airlines wurde 1951 gegründet, als nach dem Zweiten Weltkrieg erstmals wieder kommerzielle Flüge in Japan gestattet wurden. Japan Airlines, oder abgekürzt JAL, wurde mit Regierungsgeldern als Staatsairline gegründet. Flag Carrier wurden und werden solche Fluggesellschaften genannt, da sie besondere Privilegien und Flugrechte besaßen. Anfang bis Mitte der 80er Jahre wurde der Luftverkehr in den meisten Ländern weltweit liberalisiert. Damit bekam JAL erstmals Konkurrenz im eigenen Land. Die Bevölkerung Japans betrug zu der Zeit etwa 120 Millionen Menschen. Japan hat eine Fläche, die ungefähr vergleichbar ist mit Deutschland, ist 5% größer, aber ungefähr vergleichbar. Es hat aber mit 120 Millionen Menschen eine deutlich höhere Bevölkerungsdichte. Japan erstreckt sich über eine Länge von knapp 2600 Kilometern. Das entspricht etwa der Entfernung von Portugal bis hoch nach Norwegen. Außerdem ist Japan unterteilt in mehrere Inseln, sodass der Luftverkehr innerhalb Japans eine wichtige und notwendige Rolle spielte und immer noch spielt. Mehr als 20% des Umsatzes machte JAL auf innerjapanischen Flügen. Und die Nachfrage wurde immer größer. Um den wachsenden Bedarf abdecken zu können, brauchte JAL entsprechende Flugzeuge. Das größte zu der Zeit angebotene Flugzeug war der Jumbojet, die Boeing 747. Japan Airlines trat an Boeing heran und bat den Flugzeughersteller, eine Kurzstreckenversion des Jumbos zu entwickeln. Man bräuchte nicht viel Tankkapazität, würde aber ganz gerne mehr Sitzplätze anbieten wollen. Das Resultat war die Boeing 747SR, steht für Short Range, Kurzstrecke, die speziell zwischen den japanischen Großstädten hin und her fliegen sollte. Statt der üblichen 366 Sitzplätze konnte JAL auf dieser Maschine bis zu 550 Passagiere transportieren. Das Problem war gelöst. Die Airline konnte das Flugzeug mehrfach am Tag auf der Kurzstrecke einsetzen. So war man in der Lage, schnell und auch lukrativ viele Menschen zu transportieren. Auf der anderen Seite war es aber ein eher ungewöhnliches Einsatzprofil für ein 4-strahliges Großraumflugzeug. Denn die Boeing 747 war ursprünglich gar nicht für den Kurzstreckeneinsatz konzipiert worden. Daher musste Boeing für dieses Sondermodell einige Dinge ändern und auch verstärken. Die Boeing-Ingenieure hatten kalkuliert, dass der Jumbo über die Jahre hinweg insgesamt 24.600 Starts und Landungen machen könnte. Das Sondermodell der 747SR sollte aber mehr als doppelt so häufig Landungen durchführen können. So Boeing. Japan Airlines setzte die Maschine viel und häufig ein. Eine der wichtigsten Routen war die Strecke von Tokio nach Osaka. Eine Strecke von 400 Kilometern, die in einer Flugzeit von etwa einer Stunde geflogen werden konnte. Übrigens wird diese Strecke heute durchschnittlich über 30 Mal pro Tag geflogen. Es gilt als eine der verkehrsreichsten Flugstrecken weltweit überhaupt. Eine vergleichbare Strecke in Deutschland ist die Strecke Hamburg-Frankfurt. Diese wird aber an normalen Verkehrstagen 12 Mal geflogen und keine 30 Mal. Vielleicht macht dieser Vergleich deutlich, welche Bedeutung der innerjapanische Streckenverkehr für die Luftfahrt hatte und auch noch hat. Sie können sich also vorstellen, wie häufig die Kurzstreckenjumbos der JAL eingesetzt wurden. Und natürlich kann bei so vielen Starts und Landungen dann auch mal etwas Ungewöhnliches passieren. 7 Jahre vor dem Unglück, am 2. Juni 1978, flog diese Maschine auf der gleichen Strecke von Tokio nach Osaka. Es gab eine harte Landung und das Flugzeug sprang hoch. Beim zweiten Aufsetzen schlug das Flugzeug mit dem Heck auf die Landebahn. Der Rumpf wurde erheblich beschädigt und riss auf. Am Ende der Druckkabine gibt es eine innere Trennwand, genannt Druckschott. Auch die war beschädigt und gerissen. Das Flugzeug war für mehrere Wochen nicht mehr einsatzbereit und musste repariert werden. Da den Technikern bei JAL die Expertise für so eine aufwendige Reparatur fehlte, bat man Boeing, die Arbeiten durchzuführen. Die Boeing-Techniker ersetzten den unteren Teil des beschädigten Rumpfes und reparierten die untere Hälfte des kaputten Druckschotts. Diese Reparatur wurde 7 Jahre später dem Flug zum Verhängnis. Am Tag des Unglücks, den 12. August 1985, war die Maschine bereits 4 Mal auf verschiedenen innerjapanischen Strecken im Einsatz. Sie landete nachmittags um 17.12 Uhr in Tokio. Es gab einen Besatzungswechsel. Die neue Crew bereitete sich auf den kurzen Flug nach Osaka vor. Um 18.12 Uhr hob die Maschine mit 15 Besatzungsmitgliedern und 509 Passagieren ab. 12 Minuten nach dem Start, kurz vor Erreichen der Reiseflughöhe von 24.000 Fuß, gab es einen lauten Knall. Das Druckschott war gerissen. Es gab einen sofortigen Druckabfall. Die Masken fielen von den Decken. Das aufgebrochene Druckschott führte dazu, dass das große Seitenleitwerk abriss und es gleichzeitig alle 4 Hydraulikleitungen durchtrennte. Ein Ausfall und Versagen verschiedenster Systeme. Dafür gibt es keine Verfahren, Checklisten oder Trainings. Ohne Hydraulik und ohne Seitenleitwerk war die Steuerung extrem eingeschränkt. Die Piloten versuchten verzweifelt mit den letzten funktionierenden Steuerungsmöglichkeiten das Flugzeug zu kontrollieren. Mit asymmetrischem Schub war es nur noch teilweise möglich, die Richtung zu beeinflussen. Die Höhe versuchten sie ebenfalls über mehr oder weniger Schub zu kontrollieren. Es grenzt für mich an ein Wunder, dass die Piloten überhaupt in der Lage waren, das Flugzeug unter diesen Umständen noch über eine halbe Stunde in der Luft zu halten. Mayday, Mayday, Mayday. Es wurde sofort Luftnotlage erklärt. Der Fluglotse war ahnungslos und fragte nach der Art des Notfalls. Die Piloten kämpften währenddessen ums Überleben. Der Fluglotse bot ihnen verschiedene Flugrichtungen an und fragte, ob sie in Nagoya landen wollten. Es gab nur eine knappe Antwort. Request return to Haneda. Umgangssprachlich, wir wollen zurück nach Haneda. So heißt einer der Flughäfen in Tokio. Der Fluglotse merkte langsam, was los war und gab ihnen einen Steuerkurs, um zum Flughafen zu kommen. Kurs von 090 beibehalten, Hanedas aktive Landebahn 22. Um 18.47 Uhr wurden die Flugbewegungen immer erratischer. Der Lotse fragte die Crew, ist das Flugzeug kontrollierbar? Die Antwort der Piloten war nur ein knappes, unkontrollierbar. Das Flugzeug vollzog einen Vollkreis und verlor an Höhe. Die letzten Minuten wurden immer dramatischer. Mittlerweile befand sich das Flugzeug über einer Gebirgskette in etwa 5000 Fuß Höhe. Augenzeugen berichteten später, dass das Flugzeug niedrig und sehr langsam über sie hinwegflog, bevor es hinter einer Bergkuppe nach links abkippte und in einen Berghang stürzte. Die Insassen an Bord hatten keine Chance. Sofort wurden Rettungskräfte und Suchmannschaften alarmiert. 20 Minuten nach dem Absturz erreichte ein Helikopter der US Air Force die Unfallstelle. Aus der Luft konnten sie keine Lebenszeichen mehr erkennen. Zwischenzeitlich brach die Nacht herein. Es wurde dunkel und die Rettungskräfte mussten ihre Suche abbrechen. Am nächsten Morgen erreichten sie die Unfallstelle. Sie konnten nur noch 4 Überlebende bergen, die schwer verletzt waren. Eine 34 Jahre alte Frau, eine 25-jährige Flugbegleiterin und 2 Mädchen im Alter von 12 und 8 Jahren. Alle anderen Menschen auf diesem Flug starben bei dem Absturz oder in der Nacht an ihren Verletzungen und Unterkühlung. Unter den Trümmern fanden die Retter viele Abschiedsbriefe. Die Passagiere hatten sie in den letzten Minuten des Fluges ihren Angehörigen geschrieben. Japan stand unter Schock. Kein Unfall mit einem einzelnen Flugzeug forderte jemals in der Geschichte der Luftfahrt mehr Todesopfer als der Absturz der Japan Airlines 123. Die japanische Untersuchungskommission nahm sofort die Ermittlung auf. Dabei kam sie als offizielle Ursache des Absturzes zu folgenden Erkenntnissen. Das Flugzeug hatte, wie schon erläutert, am 2. Juni 1978 in Osaka einen Tailstrike-Vorfall. So nennt man dieses Aufsetzen mit dem Heck. Dabei wurde das hintere Druckschott beschädigt. Die gerissenen Bleche mussten erneuert und ersetzt werden. Um die notwendige Festigkeit zu erreichen, hätten sie auf beiden Seiten jeweils mit einem durchgängigen Blech auf zwei Reihen genietet werden müssen. Tatsächlich setzten die Techniker aber nur eine Reihe Nieten ohne korrekte Verbindung der Bleche. Danach wurde ein Dichtungsmittel aufgetragen, sodass es bei späteren Kontrollen nie entdeckt wurde. Mit anderen Worten, die durchgeführte Reparatur war fehlerhaft. Dadurch war die Materialfestigkeit 70% niedriger als veranschlagt und zulässig. Bei der Untersuchung errechnete die Kommission, dass unter diesen Voraussetzungen ein Ermüdungsbruch am Druckschott nach etwa 10.000 Flügen passieren würde. Tatsächlich absolvierte das Flugzeug 12.319 Flüge, bis das Blech riss und es zum Absturz führte. Dieser Fehler, 7 Jahre zuvor, war zweifelsohne der Beginn der Fehlerkette, der Fehler 1. Die Untersuchungskommission fand ebenfalls heraus, dass das Druckschott nicht urplötzlich gerissen war. Sie konnten an den Rissen Nikotinreste nachweisen. Damals wurde an Bord von Flugzeugen viel und häufig geraucht. Die Nikotinreste bedeuten also, dass das Druckschott nicht vollständig dicht war und bereits vor dem Unfall Kabinenluft nach außen drang. Ebenfalls wurde bekannt, dass in den letzten 6 Monaten vor dem Unfall die hintere Toilettentür auf der Maschine immer wieder klemmte. Insgesamt wurde sie 33 Mal geprüft und justiert. Das Problem blieb aber bestehen. Die Untersucher wollten nicht ausschließen, dass sich der Rumpf durch den ursprünglichen Schaden aus Osaka immer weiter verformte. Die klemmende Tür war möglicherweise darauf zurückzuführen, so die Untersucher. Hätte man diese ersten Anzeichen rechtzeitig erkennen können? Wir werden es nie erfahren. Japan Airlines zahlte den Hinterbliebenen der Opfer 780 Millionen Yen als Entschädigung, damals umgerechnet 7,6 Millionen US-Dollar. Der Präsident der Fluggesellschaft, Yasumoto Takagi, besuchte jede einzelne Familie der Angehörigen und trat zum Jahresende zurück. Mehrere Mitarbeiter von Japan Airlines fühlten sich schuldig und begingen Selbstmord. Was für eine Tragödie. Ich bin davon überzeugt, dass eine gute und funktionierende Fehlerkultur dafür gesorgt hätte, dass a. der Unfall verhindert worden wäre und b. die Selbstmorde nicht stattgefunden hätten. Mit der richtigen Fehlerkultur wären viele der betroffenen Menschen, das heißt Passagiere, Besatzungsmitglieder und auch Mitarbeiter, am Leben geblieben. Dieses Unglück macht ganz besonders deutlich, warum aus einem kleinen Fehler eine große Katastrophe werden kann. Und deshalb ist mir der Fehler 1 so wichtig. Wenn Sie den Fehler 1 frühzeitig erkennen, können Sie eine Fehlerkette unterbrechen und ein Scheitern, ein Unglück oder eine Katastrophe verhindern. Und dafür habe ich diesen Podcast für Sie gemacht. In den ganzen Folgen haben Sie viele, viele Beispiele gehört und hoffentlich aus allem etwas für sich mitnehmen können. Damit kommen wir zum Ende dieser 20. Folge des Podcasts Fehler 1 und damit zum Ende der ersten Staffel. Ich freue mich, dass Sie auch bei dieser vorläufig letzten Folge zugehört haben und hoffe, dass wieder Neues, Aufschlussreiches und Interessantes für Sie dabei war. Bitte schreiben und kommentieren Sie die Folge gerne. Welche der 20 Folgen hat Ihnen beispielsweise am besten gefallen? Außerdem freue ich mich sehr über Vorschläge und Wünsche für die zweite Staffel. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, bleiben Sie sicher, stay safe und bis zum nächsten Mal.